Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil unseres ICB International Ministry Trainings für Leiter und Mitarbeiter. Heute werden wir uns wieder mit einem weiteren Teil beschäftigen unseres Trainings für Mitarbeiter oder Leiter oder die, die einfach dieses Verlangen, diesen Durst haben. Ich möchte gern dem Herrn dienen mit meinen Gaben, mit meinen Talenten. Und wir werden genau über dieses Thema heute sprechen, denn dies ist ein neuer Teil in unserem Curriculum. Leiten und Weisheit. Und zwar das neue Thema, was wir heute beginnen, ist die richtige Hierarchie der Wünsche unseres Herzens. Wir sind sehr stark inspiriert durch das Buch von Kathy und Timothy Keller, Weisheit erkennen, und werden heute eine weitere Inspiration aus diesem Buch empfangen, weitergeben und weiterentwickeln. Und da wir über die Sache sprechen, die am wenigsten zu kontrollieren ist, nämlich unser Herz, Luther sagt, das Herz ist ein unergründliches und störrisches Ding. Und da wir die Hilfe brauchen von Gott, beginnen wir wie immer unser Ministrietraining mit einem Gebet. Herr Jesus, wir sprechen heute über Gefühle, über leidenschaftliche Wünsche, über Sehnsüchte. Und wir bekennen, Herr, als Mitarbeiter und Leiter sind wir auch nur Menschen. Auch wir sind durch die Wünsche unseres Herzens, durch die Leidenschaften unseres Herzens gesteuert. Wir beten um deine Weisheit, um die Führung deines Heiligen Geistes. Ich bete auch für jeden Leiter und jeden Mitarbeiter, der gerade zusieht, die vielleicht auch Probleme und Herausforderungen haben durch ihre Gefühle und Sehnsüchte und sogar Schwierigkeiten haben in ihrem Dienst oder ihrer Leitung, dass du uns durch dein Wort heilst, tröstest und wieder hineinbringst in deinen Willen. Durch deinen Heiligen Geist kann es geschehen. Denn wir schauen mit unverdecktem Angesicht, schauen wir deine Herrlichkeit an, die Herrlichkeit des Herrn, welche ist der Geist. Und durch seine Herrlichkeit werden wir verwandelt in das Ebenbild Christi, wie es durch den Herrn, den Geist, geschieht. Amen. Ja, wir werden uns heute beschäftigen mit diesem Thema Leidenschaft, Wünsche. Und gerade in Mitarbeit und Leitung im Reich Gottes ist das ein großes Thema. Gerade auch wenn wir die Schlagzeilen immer wieder verfolgen, nicht nur der großen Kirchen, nicht nur der Landeskirchen oder Staatskirchen, sondern auch natürlich der charismatischen Freikirchen, dann sehen wir immer wieder, wie großartige, begabte, hingegebene Mitarbeiter und Leiter zu Sklaven geworden sind ihrer eigenen Sehnsüchte mit den vielen verschiedenen Fehltritten, die ich jetzt nicht wiederholen brauche. Und deswegen wollen wir uns heute damit beschäftigen, wie wir die Wünsche unseres Herzens steuern lassen können durch die Präsenz und die Gegenwart und die Liebe Gottes. Wir werden uns drei Bibelstellen zuwenden, die Kathy und Timothy Keller in dieser Lektion, die richtige Hierarchie der Wünsche, Teil 1, und zwar von Wünschen gefangen. Ja. Was machen wir als Leiter, wenn wir verzehrt sind von Wünschen? Und wie sind die drei großen Themen immer für Leiter und Mitarbeiter? Macht, Geld und Sex, nicht wahr? Das sind die großen Leidenschaften, die oft auch an christliche Leiter und Mitarbeiter herankommen und die Wünsche unseres Herzens beeinflussen und uns zu Sklaven machen wollen. Nun, der erste Bibelstelle, die Kathy und Timothy zitieren, ist aus Sprüche, natürlich. Denn unser Curriculum geht ja über die Sprüche, das Buch der Weisheit Salomos. Auch ein Mann mit vielen Leidenschaften, und das sieht man allein an der Anzahl seiner Frauen. Die Bibel berichtet uns, er hatte 1000 Frauen. Wow, was für ein leidenschaftlicher Mann. Mal ganz abgesehen davon, dass wir mittlerweile im Neuen Testament leben und wir nur noch eine Frau haben sollen. Halleluja, preis dem Herrn. Sprüche 10, 24. Wovor dem Gottlosen graut, das wird über ihn kommen. Aber der Wunsch der Gerechten wird gewährt. Wow, das ist so ein typisch Sprüche-Rhetorik, Sprüche-Pädagogik. Wie diese Analogie, dieses Gegenüberstellen oder die Antagonie, der Gottlose, der hat in seinem Herzen viele Sehnsüchte, viele Lüste, aber hat auch viele Ängste. Viele Ängste, dass über Dinge, die vielleicht über ihn kommen, Armut, Dinge zu verlieren, ja, gerade wenn man sehr stark fokussiert ist auf Wünsche des Herzens, die im materiellen Bereich gehen, die in Macht gehen, die darum geht, Menschen zu kontrollieren oder dass man Erfolg hat, ne? Gerade wenn diese Dinge man Verlust erlebt, Schmerz erlebt, Freundschaften gehen zu Zerbruch, Menschen verlassen einen. Das hat sogar Jesus erlebt. Man verliert seine Macht, man verliert seinen Einfluss. Das sind große Ängste für die, so sagt die Bibel, die Gottlosen, die ohne Gott leben, dass diese Dinge dann nicht nur sie beängstigen, bis in den Traum hinein, bis in den Schlaf hinein, sondern dass diese sogar über sie kommen. Wir nennen das in der Seelsorge Self-Fulfilling Prophecy. Das heißt also selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn wir unser Herz, unsere Wünsche fokussieren auf diese materiellen, vergänglichen Dinge als Leiter, als Mitarbeiter, dann leben wir in Angst. Oder wie Timothy Keller sagt, wir werden Sklaven unserer Sünde und dann werden sogar diese Ängste Macht über uns bekommen. So, wie können wir befreit werden aus der Sklaverei der Wünsche? Wie können wir befreit werden von Self-Fulfilling Prophecy? So heißt es hier in dem antagonistischen Vers, denn in Vers 24, aber der Wunsch der Gerechten, der wird ihm gewährt. Wow, habe ich nicht gerade gelernt, Wünsche zu haben, ist etwas Schlechtes. Am liebsten habe ich gar keine Wünsche mehr. Ich bin wunschlos glücklich, sagt der Deutsche. Ja? Oder wie letztens habe ich einen Text bei Rammstein gelesen. Ne? Glück, das will ich nicht. Ne? Deswegen bin ich lieber, wünsche ich mir nicht. Ich will, Liebe ist etwas Schreckliches, Leidenschaft ist etwas Schreckliches, weil ich kann es verlieren. Ich habe jetzt leider nicht das Originalzitat, ich höre nicht so viel Rammstein, bitte vergebt mir. Aber dann das ganze Lied handelt darum, dass man gar nichts mehr fühlt. Denn dann ist man in Sicherheit, wenn man keine Wünsche mehr hat. Wunschlos glücklich. Aber hier steht genau das Gegenteil. Aha, der Gerechte soll auch Wünsche haben. Ja, welche Wünsche sollen das denn sein? Denn wir haben ja gerade gesehen, Wünsche nach Materiellen, nach Macht, nach Einfluss, nach Erfolg, das führt zu Ängsten. Welche Wünsche soll denn der Gerechte haben? Darauf kommen wir gleich. Sprüche 11, Vers 6, da heißt es, die Gerechtigkeit der Aufrichtigen rettet sie, aber durch ihre Gier werden die Treulosen gefangen. Aha, dann kommen wir ein bisschen näher zu dem Kern. Die Bibel sagt also nicht, dass Wünsche zu haben, Begehren zu haben, schlecht ist, so wie Rammstein das sagt, hab keine Gier, keine Wünsche, dann bist du in Sicherheit, dann wirst du nie etwas verlieren, nicht wahr? Nein, nein, die Bibel sagt, die Gerechtigkeit, was ist die Gerechtigkeit Gottes? Nun, wir lesen das im Neuen Testament, dass im 1. Johannes 1, Vers 9, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, also wenn wir Fehler haben in unserem Leben, und Vers 8 heißt es sogar, wir alle haben Fehler, wir alle sünden, sogar als obwohl wir getauft sind, obwohl wir Christen sind, machen wir immer noch Fehler. Denn wer sagt, dass er ohne Sünde sei, ist ein Lügner, sagt 1. Johannes 8. Aber wie gehen wir mit Fehlern, mit Verlust, mit Irrtum in unserem Leben, in unserer Entscheidung um. Wer seine Sünden bekennt, heißt es in Vers 9, Gott ist treu und gerecht, dass er uns unsere Übertretung vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wow! Was ist der Unterschied zwischen Vergebung und Wiederherstellung der Gerechtigkeit? Der Unterschied ist, dass wenn ich dir etwas vergebe, dass ich jeden Anspruch, den ich über dich habe, über dich bitter zu sein, das dir niemals zu vergessen, nicht wahr? Also Kontrolle über dich auszuüben, das werde ich dir niemals vergessen. Wenn ich aber mehr tue als dir vergeben, wenn ich dir Gerechtigkeit zuspreche, dann schenke ich dir mein Vertrauen. So wie der Vater mit dem verlorenen Sohn. Er hat ihm alles wiedergegeben, hat ihm keine Vorhaltung gemacht, hat gesagt, wo warst du, wo ist mein Geld? Wie hast du es ausgegeben? Wo sind die Huren? Und so weiter. Nichts davon, sondern er hat ihm den Ring an den Finger gesteckt. Er hat ihm alle Vollmacht gegeben als Sohn, weil der Sohn hatte ja erwartet, er macht ihn zum Sklaven. Ja, ja, das so behandeln wir manchmal Menschen. Wir vergeben ihn, aber wir halten sie als Sklaven in unserem Herzen. Aber wenn Gott uns zur Gerechtigkeit macht, dann ist Gerechtigkeit nicht etwas, was wir uns selbst verdienen. Wir sind gerecht, weil wir so viel beten, weil wir so viel fasten oder weil wir so viel Bibel lesen, sondern Gerechtigkeit wird uns geschenkt. Und damit empfangen wir Autorität von Gott, empfangen wir die Liebe, die Annahme von Gott. Und das ist etwas, was wir genießen dürfen, was uns geschenkt wird, was uns glücklich macht. Und dann den dritten Spruch, den Timothy Keller uns empfiehlt in dieser Einheit, da heißt es hier in Sprüche 19, Vers 2, ohne Erkenntnis ist selbst Eifer nicht gut. Wer mit den Füßen hastig ist, tritt fehl. Die Narrheit oder die Dummheit des Menschen führt ihn in die Irre. Aber auf den Herrn ist sein Herz wütend. Ja, das heißt also hier, der dritte Vers heißt, ohne Erkenntnis ist selbst der Eifer, die Leidenschaft, Wünsche zu haben, etwas zu verfolgen. Ich bin Mitarbeiter, ich bin Leiter, ich bin vielleicht sogar Pastor oder Pastorin geworden im Reich Gottes, weil ich wollte mit Eifer ein Ziel verfolgen. Vielleicht wolltest du viele Menschen zu Jesus führen, vielleicht wolltest du Reformation der Kirche, du wolltest etwas bewegen, aber die Bibel sagt, Eifer allein. Wünsche allein, nur etwas mit Leidenschaft zu verfolgen, das allein reicht nicht. Es braucht die Erkenntnis, es braucht das Wort Gottes, es braucht seine Weisheit, es braucht, wie sagt Matthäus, dass Jesus in den Seligpreisungen sagt, selig die arm sind im Geist, ihrer ist das Reich Gottes. Das heißt also, wir brauchen eine nicht nur Leidenschaft, Ziele, Erfolg zu verfolgen, sondern wir brauchen auch eine Demut, wo wir sagen, Herr, ich brauche deine Kraft, ich brauche Jesus, damit ich die Ziele erreiche, die Gott mir gegeben hat und nicht die Ziele, die ich mir selbst gestellt habe. So kommen wir also auf diese zentrale Frage, die Timothy und Kathy Keller uns stellen, kann ich eigentlich die Wünsche meines Herzens steuern? Oder bin ich ein Opfer? Bin ich ein, wie die Postmoderne sagt, ein gesteuertes Opfer meiner Lüste, meiner Sehnsüchte, die ich sofort und gerade jetzt erfüllen will? Ne? Ich sehe es, ich will es, und zwar jetzt. Deswegen sind so viele Menschen auch in Schulden und können ihre Finanzen nicht kontrollieren, weil sie Opfer ihrer Wünsche sind. Und ist es nicht so, sind wir nicht einfach nur Menschen, die ihre Wünsche erfüllen können? Aber Timothy Keller sagt, nein, wir können uns kontrollieren. Wir können tatsächlich durch die Kraft des Heiligen Geistes, können wir die Wünsche und den Durst unseres Herzens priorisieren, sagt er hier. Die richtige Priorität von Wünschen. Nun, Nummer 1. Wir haben gelernt, der Gottlose und der Gerechte, sie haben beide Wünsche des Herzens. Haben wir gelesen, Sprüche 10, 24, der Wunsch des Gerechten wird ihm gewährt. Und das müssen wir erstmal erkennen. Das heißt also, das Herz ist so gebaut von Gott, kreiert, dass wir unstillbaren Durst haben. Nach Liebe, nach Anerkennung, nach Leidenschaft. Da kommen wir gleich zu David oder Salomo. Sie waren beide leidenschaftliche Männer, die leidenschaftlich geliebt haben, leidenschaftlich gekämpft haben, leidenschaftlich. Sie waren nicht irgendwie apathisch und haben ihr ganzes Leben irgendwie auf der Couch gelegen. So wie Rammstein, ich will nichts, ich will nicht lieben, ich will nicht Leidenschaft, sonst werde ich verletzt. Nein, nein, sie waren leidenschaftlich in ihrem Begehren. Ja? So, und die Welt, sie täuscht uns. Nur ich komme jetzt gerade aus Israel und das ist sehr, sehr heiß. Wir waren da am Toten Meer, in der Wüste, und da ist sehr wichtig, dass du darauf achtest, trinken, trinken, trinken. Und zwar das richtige Trinken, und zwar Wasser, reines Wasser. Das sind wahre Durstlöscher. Nun, jetzt kommen wir schon gleich beim Wort Durstlöscher, kommen wir dahin. Denn die Werbung wirbt ja mit Durstlöschern, die aber fake sind. So, hier haben wir was, ich sag mal nicht den Namen, man kann ja keine Schleichwerbung machen, aber das sind die sogenannten Fake-Durstlöscher. Das sind Getränke, die sind randvoll mit Zucker. Ja, ich glaube, in einem so ein Glas hat man ausgerechnet, sind 3 bis 4 Würfel Zucker drin. Das heißt also, wenn ich sowas trinke, dann wird mein Durst vielleicht kurzzeitig gestillt, aber dadurch, dass ich diesen Zucker zu mir nehme, dieses Gift, ja, das ist sehr viel Gift, auch für meine Leber, für meine inneren Organe, dann wird der Durst erst richtig angeheizt. Und dann auch in der Wüste, das heißt, es gibt echte Durstlöscher, wie du das Verlangen deines Leibes, deinen Durst stillen kannst, und es gibt Fake-Durstlöscher. Und genau so, sagt die Bibel, ist es in der Welt. Das heißt, die Welt täuscht uns, die Welt belügt uns und sagt, aha, ich kann dir den Durst deines Herzens stillen. So wie bei Satan und Jesus auf dem Berg, in der Versuchung Jesu. Ich gebe dir Macht über alle diese Reiche. Ich sprich nur ein Wort. Dann werden die Steine zu Brot. Spring vom Tempel, dann hast du alle Anerkennung der Menschen. Hier sind die 3 Fake-Durstlöscher, die von Satan persönlich auf dem silbernen Tablett präsentiert werden, und er belügt uns. Damit kannst du den Wunsch deines Herzens als Nachfolger Jesu stillen. Anerkennung von Menschen, Macht, Erfolg, Reichtum, wir kennen es, Sex haben wir noch vergessen, nicht wahr? All diese Dinge sind dabei. Aber wenn wir diese Dinge zu uns nehmen, dann ist es genauso hier wie mit diesem Fake-Durstlöscher, wir bekommen nicht genug, ja? So wie wie hießen sie noch? Rolling Stones, I can get no satisfaction, nicht wahr? Wenn wir diese Dinge trinken, dann kriegen wir immer mehr Durst. Und wenn wir uns mit diesen Dingen und den Wunsch unseres Herzens erfüllen wollen, dann werden wir singen wie der Leadsänger, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, ich höre nicht so viel Rolling Stones, I can get no satisfaction, nicht wahr? So, und wie können wir jetzt die Priorität unserer Wünsche steuern? Das erste ist, ich sage Stopp, Stopp, ich höre auf, Süßes zu mir zu nehmen. Wenn man das mal macht, wir hatten jetzt gerade auch Fasten- und Gebetswoche, ist hochinteressant, wenn du aufhörst, Süßes zu essen für eine Woche, nur für eine Woche, wenn du dann deine Geschmacksknospen umprogrammierst, oder wie sagt Timothy Keller hier in seinem Buch, du priorisierst deine Wünsche, dann, wenn du dann wieder Schokolade isst, vielleicht merkst du, es ist wie so ein Flash, es schmeckt gar nicht so richtig. Ja? Das heißt also, wir sagen Nein zu Zucker, Nein zu krankmachenden Durstlöschern und wir priorisieren wieder das Gesunde. Jetzt gerade so ein Wunsch, ein bisschen Wasser zu trinken, was dann so richtig gut tut. Ja? Wir üben uns in unserem Durst auch in der Analogie nach geistlicher Erfüllung. Und das kann man steuern. Ja? Jesus sagt in der Bergpredigt, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Das heißt, wir können Durst steuern. Wir können, guck mal, wir werden ja dauernd mit Werbung bombardiert. Ne? Überall Werbung. Werbung für diese Dinge, ungesunde Sachen, für Autos, für die ganze Zeit. Und so entstehen Wünsche durch Bilder, durch, wir beschäftigen uns mit diesen Dingen. Und Gottes Wort funktioniert genauso. Das heißt, wenn Jesus hier sagt, durch den Heiligen Geist, glückselig die Armen im Geist, dann können wir einen geistlichen Hunger generieren. Nicht wir selbst, sondern indem wir uns mit Gottes Wort beschäftigen. Matthäus 5, 6, glückselig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Aha, wir können diese Gerechtigkeit, die ich gerade beschrieben habe, diese Gerechtigkeit, die wir nicht selber produzieren wie die Pharisäer, sondern die uns geschenkt wird aus der Gnade Gottes, diese Rechtstellung bei Gott, dieses Angenommensein. Ich bin von Gott angenommen, ich bin bei Gott zu Hause. Danach können wir hungern und dursten. Das funktioniert wie in der Welt, so auch im Geistlichen. Wir beschäftigen uns damit, wir sinnen darüber nach und wir hungern und dürsten. Und dann wieder, glückselig die reinen Herzens sind, weg mit den Fake-Durstlöschern wie Macht, Erfolg, Geld, Sex, weg damit. Sex natürlich im unbiblischen Sinne, außerhalb der Ehe, muss ich immer noch zusagen, weil die Bibel ist ja nicht körperfeindlich, auf keinen Fall, kommen wir auch gleich zu. Und wir fokussieren uns auf das, Wünsche zu priorisieren, Verlangen und geistlichen Durst zu generieren. Denn Gott ist ein sinnlicher Gott. Ja, natürlich ist er ein heiliger Gott. Natürlich ist er kein Bacchus oder wie hießen sie alle? Amor und all diese griechischen Götter, die sehr stark im unzüchtigen Bereich Wünsche geweckt haben. Aber Gott ist ein Gott, der nicht nur den Intellekt anspricht. Gott ist nicht nur ein Gott, der nur unser Geist anspricht. Gott spricht uns an nach Geist, Seele und Leib. Deswegen heißt es ja auch in Deuteronomy, du sollst den Herrn lieben mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Herzen und mit deinem ganzen Verstand. Warum? Weil Gott uns ganzheitlich berühren will. Da heißt es hier, Psalm 34, Vers 9, schmecket und sehet, dass der Herr freundlich ist. Und dann kommt gleich die Erfüllung des Wunsches, glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt. Wow! Das heißt, Gott ist ein sinnlicher Gott. Er will sogar unseren Emotionen, sogar unseren Leib berühren. Ja? Das ist ein umfassender Gott, der uns ganzheitlich berührt. Unsere Wünsche erfüllt. Das sehen wir gleich bei David. Kommen wir aber jetzt nochmal kurz zu den falschen Durstlöschern und zu der Sklaverei des Sauls. So, große Frage. Letztes Mal haben Johanna und Michelle gelehrt über Saul und David. Warum hat Gott Saul verworfen und David erwählt? War es, weil Saul ein schlechterer Mann war und David ein besserer Mann? Haben wir schon mal behandelt, nicht wahr? Die Sünde Davids war, glaube ich, schwerer, Ehebruch, Mord, als die Sünde Sauls. Was war denn seine Sünde? Seine Sünde war, er war ungehorsam dem Befehl Gottes, er sollte nämlich alles vernichten in Amalek, ja, bei den Amalekitern. Krass. Ja, da kann man jetzt auch wieder drüber streiten, aber das machen wir jetzt nicht. Das heißt also, konzentrieren wir uns darauf. Warum hat Saul durch seinen Ungehorsam sein Königreich verloren, so wie der Prophet Samuel ihm das dann offenbart? 1. Samuel 15, 23. Denn, jetzt kommt die Antwort, denn Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei. Oh, aha, Ungehorsam zu Gott ist wie Zauberei. Ja, hat er jetzt irgendwelche Zauberbücher aufgeschlagen oder irgendwie Abracadabra oder was kann ich, oder mit irgendwelchen Geistern kommuniziert? Nein, sein Herz, und jetzt kommen wir, die Wünsche seines Herzens waren nicht priorisiert. Sein Wunsch war, er hat nämlich das, nicht die Kinder verschont, nicht die Frauen verschont. Ja, das wäre ja vielleicht mal was gewesen. Nein, die Kinder hat er umgebracht, die Frauen hat er umgebracht. Er hat die fetten Kühe übrig gelassen und König Agag. Wofür? Damit seine Leute, seine Angestellten, seine Soldaten, damit die ihn feiern. Ja? Das heißt, Saul hatte einen unglaublichen Durst und Wunsch, anerkannt zu werden. Ein großes Wort, gerade heute in unserer TikTok- und Instagram-Zeit, viele Follower zu haben, viele Anerkennung. Und das ist auch, geht nicht vorbei an Mitarbeitern und Leitern im Reich Gottes. Was ist der Hauptprioritätswunsch deines Herzens? Warum diene ich Gott? Warum will ich predigen? Warum will ich Gott dienen? Warum will ich Gutes tun? Das ist für Psychologen und Ärzte genau die gleiche Frage. Tue ich das, damit Menschen mich lieben, damit Menschen mich anerkennen? Oder was sind die Prioritäten meines Herzens? Nun, deswegen, weil ihm die Anerkennung von Menschen größer war als die Anerkennung Gottes, hat er sein Königreich verloren. Deswegen wird Gott, der Herr, dich verwerfen, sagt Samuel, weil du das Wort des Herrn verworfen hast. Krass. Nun, warum war Saul gequält durch einen Geist der Furcht, wie wir am Anfang gelesen haben? Es fürchtete ihn und genau das traf ihn. Genau bevor er sich fürchtete, traf ihn. Und er hatte unglaubliche Furcht und Eifersucht gegen seinen Schwiegersohn David. 1. Samuel 19, 10. Saul suchte David mit dem Pfeil, mit dem Speer aufzuspießen. Woher kam dieser Hass? Woher kam dieser Zorn? Ja, manche Leiter, die leiden unter Zorn und sind zerfressen von Bitterkeit und Eifersucht und Neid, beneiden vielleicht andere Diener Gottes oder andere Pastoren. Ja, am Montag scrollen sie dann, wie hatte der in der Gemeinde und so weiter. Ja, was, woher kommt das? Weil sein Herz schrie, war sein Wunsch erfüllt nach Anerkennung von Menschen. Das kam, 1. Samuel 10, 27, bei ganz früh, in seinen Anfang seiner Karriere hatte Gott ihm einen großen Sieg gegeben und er wurde zum König gesalbt von Samuel. Und dann heißt es hier, 1. Samuel 10, 27, aber einige ruchlose, einige gottlose Menschen sagten, wie soll der uns schon retten? Und sie verachteten ihn und brachten ihm keine Geschenke zu seiner Inauguration, zu seiner Königskrönung. Und er tat, als ob er es nicht hörte. Wow. Wie gehen wir als Leiter mit Verletzungen um? Wie gehen wir als Leiter mit Verachtung oder Leute verwerfen uns? Saul hat es in sich hineingefressen. Wie hat er es später in seinem Leben versucht zu heilen? Durch noch mehr Anerkennung von Menschen. Das war sein Prioritätswunsch. Und dieser Wunsch wurde ihm zum Fluch. Weil als die Anerkennung dann wegging, als David kam, da haben sie ihn dann geliebt. So ist es halt. Es ist immer ein Kommen und Gehen. Du hast ein bisschen, eine kleine Zeit hast du Erfolg, Freude und dann ist es wieder weg. Und damit müssen wir umgehen als Leiter, dass wir mit Verlusten umgehen können. Und wie hat David, wie ist David damit umgegangen? David hatte definitiv mehr Fehler als Saul. Das war nicht der Grund, warum er verworfen wurde, sondern er war ein Mann nach dem Herzen Gottes, so heißt es in der Bibel. Und seine erste Priorität, guck mal, David war ja nicht wie Rammstein. Ich habe keine Wünsche, ich habe keine Leidenschaften, dann habe ich auch keine Angst, was zu verlieren. David war ein leidenschaftlicher Anbeter, leidenschaftlicher Liebhaber, der hatte ja auch mehrere Frauen und so weiter. Und leidenschaftlicher Kämpfer, ne? Der hat nicht im Sofa gesessen und hat gesagt, oh, ja, Inshallah, alles ist Karma. Nein, nein, der hat gekämpft für das Königreich Israel. Der war leidenschaftlich, hatte große Wünsche. Aber sein erster Wunsch war die Präsenz Gottes. Ja? Psalm 84, wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr, der Herrscher. Meine Seele verlangt, ja, sie schmachtet nach den Vorhöfen des Herrn. Und jetzt kommt's. Mein Leib und meine Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Siehst du hier diese Leidenschaft, die nicht nur irgendwie Intellekt oder so ein spiritueller, ich bete Gott im Geist. Nein, sein ganzer Leib war dabei. Seine ganze Leidenschaft war dabei. Und dann beneidet er sogar die Vögel. Sagt er, der Vogel hat ein Haus gebaut. Die Schwalbe hat ein Nest, in das sie ihre Jungen, sogar ihre Kinder hineingelegt hat. Wo? Bei den Altären Gottes, in deiner Gegenwart. Ja? Herr der Herrscher, mein König und mein Gott. Hier sehen wir diese, die ich beneide, sogar die Vögel, die dürfen 24 Stunden, 7 Tage die Woche in deiner Gegenwart wohnen. Sogar die Kinder dürfen da wohnen. Und ich sehne mich nach der Gegenwart Gottes. Was für ein Leiter. Merken wir den Unterschied, warum David erwählt wurde und Saul verworfen. David war nicht leidenschaftslos. Er war nicht ein Mensch ohne Wünsche. Aber sein erster Wunsch war nach Gott. Dann geht es weiter. Wohl dem Menschen, der dich für seine Stärke hält, in dessen Weg, jetzt kommt's, in dessen Herzen gebahnte Wege sind, sie gehen durch das Tränental, verwandeln es in einen Ort der Quellen. Wow, krass. Sie gehen von Kraft zu Kraft und erscheinen wo? Vor Gott in Sion. Das ist das Geheimnis eines gesegneten Leiters und Mitarbeiters. Wenn wir unseren Wunsch priorisieren, uns zu sättigen mit Gottes Gegenwart, mit seiner Freude, mit seiner Kraft, dann werden wir zu Menschen, das ist eine Entscheidung. Ich betrachte Gott als meine Stärke, als meine Sicherheit. Nicht Geld, nicht Menschen, nicht Erfolg, das alles ist flüchtig. Das alles hat die Eigenschaft, mich zu verlassen. Wenn ich aber Gott, den treuen Gott, als meine Stärke wähle, dann entstehen Autobahnen in meinem Herzen. Autobahnen, dann werde ich auf Wegen gehen, die sind übernatürlich. Dann werde ich sogar durch Tränentäler gehen und sie verwandeln sich auf einmal durch meine Präsenz, nicht durch meine Präsenz, sondern durch die Präsenz, die Gott in mich hineingelegt hat, in Orte der Quellen. Dann werde ich Kraft empfangen. Ja, sie gehen von Kraft zu Kraft. Ja. Davids Vertrauen war eine Entscheidung. Ja, und dann sagt er im Psalm 37, habe deine Lust an dem Herrn. Wow, wir sollen Lust haben als Leiter, als Mitarbeiter. Mario, ist das nicht etwas Sündiges? Nein, nein, die Lust zu Geld macht Sex. Das ist Sünde, das sind die Fake-Durstlöscher. Aber unser Herz hat Lust. So sind wir gebaut, so sind wir geschaffen. Und jetzt kommt Psalm 37. Habe deine Lust an dem Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Oh, wow, mein Herz hat Begehren. Ja, und wenn wir von dem Begehren Gottes bestimmt sind, dann werden wir sogar unsere Berufung erkennen. 1. Timotheus 3, Vers 1, wer ein Aufseheramt begehrt, der begehrt eine schöne Sache. So funktioniert Berufung im Reich Gottes, indem wir unsere Wünsche fokussieren auf Gott. Dann geht es weiter, Psalm 37, befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln, wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Aha, wie gehen wir mit Ablehnung um? So wie Saul, versuchen das durch mehr Anerkennung von Menschen zu stillen? Nein, nein. Wir befehlen dem Herrn unsere Wege. Wenn Leute dich ablehnen, Leute dich verletzen, so wie bei David. Er wurde viel abgelehnt, wurde viel verfolgt von seinem Schwiegervater etc. Er hat gesagt, ich mache mein Herz nicht abhängig von Fake-Durstlöschern. Ich will nicht mehr von diesem Zeug, Anerkennung, Macht, Geld, sondern ich befehle dem Herrn meinen Weg, weil er hat die einzige Eigenschaft, mein Herz zufriedenzustellen. Möchte ich jetzt für dich beten, als Leiter, als Mitarbeiter, der du jetzt gerade zuschaust. Herr Jesus, ich danke dir für meine Freunde, für meine Mitdiener, die wir gemeinsam Jesus dienen. Und wir danken dir, Herr, dass du uns auch diese Lektion nochmal vertiefst. Herr, es ist normal, dass unser Herz Wünsche hat, Verlangen, Leidenschaft. So sind wir geschaffen. Dein Wort sagt nicht, wir sollen das alles unterdrücken, sondern dein Wort sagt, wir sollen unsere Wünsche, unsere Sehnsucht, unser Verlangen auf dich ausrichten. Hilf uns, dass wir von den Fake-Durstlöschern als Leiter, Mitarbeiter, Anerkennung von Menschen, Geld, Erfolg, Sex, dass wir all diese Dinge hinten anstellen und dass wir dich zuerst suchen. So segne ich alle, die hier zuschauen, trachte zuerst, trachte leidenschaftlich zuerst nach dem Reich Gottes, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt und alle Dinge wird er dir hinzufügen. In Jesu mächtigen Namen, der Herr segne dich mit Frieden und mit Erfolg in allem, was du tust. Der Friede Gottes sei mit dir. Amen.